Ja, ich freue mich jetzt, Ihnen Frau Kerstin Schankweiler vorstellen zu können. Frau Schankweiler ist ja eine der Initiatorinnen und Mitorganisatorinnen dieser Tagung. Und an diesem Ort, an dieser Stelle möchte ich mich auch gleich bedanken bei Ihnen und den anderen Organisatoren für die Einladung hier aus Oslo nach Köln. Eine sehr spannende und stimulierende Tagung und ich hoffe, es geht auch noch am ganzen Nachmittag so weiter. Frau Schankweiler hat an der Universität Trier promoviert mit einem DFG-graduierten Kolleg zu Identität und Differenz, Geschlechterkonstruktion und Interkulturalität. Als Teil dieses Graduiertenkollegs war sie 2004 bis 2006 an der Universität Trier. Sie ist seit 2008 wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in Köln am Kunsthistorischen Institut. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der transkulturellen Kunstgeschichte und besonders dort nach zunächst einer Beschäftigung auch mit der Kunst der australischen Aborigines, jetzt mit der westafrikanischen Kunst. Sie arbeitet zu Künstlern aus Benin und natürlich auch anderen Schwerpunkten sowie Postcolonial und Gender Studies, Kunstgeschichte im globalen Kontext und natürlich auch den daraus resultierenden theoretischen Fragestellungen und da natürlich auch Ihr heutiger Vortrag, Kubler postkolonial, Form als universale Kategorie einer transkulturellen Kunstgeschichtsschreibung. Frau Schankweiler, bitte.
Danke. Ja, vielen Dank, Herr Schneider. Ich habe keine Bilder, nur Zitate. Die längeren Zitate habe ich Ihnen auf die Folien gezogen zur besseren Verständlichkeit. An den Rändern der Kunstgeschichte zu arbeiten, kann man als ein Charakteristikum der Kublerschen Forschung benennen. Seine Untersuchungsgegenstände gehörten nicht zum Kanon der nordamerikanischen oder europäischen Kunstgeschichte, deren Hierarchisierung er in mehrfacher Hinsicht in Frage stellte. Bemerkenswert ist, dass Kublers Arbeit mit beispielsweise alt- und lateinamerikanischen Kulturen jenseits des sonst verbreiteten Exotismus liegt. Nur vor diesem Hintergrund erklärt sich das innovative Potenzial seines methodischen Ansatzes, den er mit The Shape of Time vorlegt. Kubler stellt darin ein nicht-hierarchisches Konzept der Kunstgeschichtsschreibung vor, das möglichst wenig ausschließt, sondern im Begriff der Dinge alle von Menschen geschaffenen Gegenstände zu möglichen Untersuchungsobjekten deklariert. Für Kubler liegt es auf der Hand, dass zu jeder Zeit und in allen Kulturen Künstler und Kunstwerke existieren und es ein Bedürfnis nach ästhetischer Formgebung gibt. Die auf Europa und Nordamerika beschränkte Kunstgeschichte wird in seinem Ansatz als eine Geschichte der Dinge transkulturell erweitert, die damit auch den hegemonialen westlichen Kunstbegriff zu überwinden versucht oder zumindest zur Diskussion stellt. Ausgehend von dieser Entgrenzung der Kunstgeschichte möchte ich Kubler für eine postkoloniale Perspektive in der Kunstwissenschaft produktiv machen und Überlegungen zu einer transkulturellen Kunstgeschichtsschreibung anstellen. Mein Vortrag soll auch zur Revision von Kublers Theorie in der aktuellen Debatte um eine mögliche Global Art History beitragen. George Kubler hat unter dem Titel The Shape of Time Reconsidered 1981, von diesem Aufsatz haben wir jetzt schon öfter gehört, eine retrospektive Einschätzung der Rezeption seiner methodischen Schrift vorgenommen. Darin schreibt er, dass die Kunsthistoriker die Beziehung von The Shape of Time zu seinen übrigen gegenstandsbezogenen Forschungen, diese sind eben hauptsächlich zu den Kulturen Mittelamerikas, nie kommentiert hätten. Zitat: No art historian has commented on the relation of the shape of time to my studies of American antiquity. In der Tat scheint der Essay auf den ersten Blick mit seinen übrigen Publikationen nicht viel gemein zu haben. Und es stellt sich die Frage nach Kublers Anwendung seines eigenen theoretischen Modells in seiner Forschung. Wie wir ja mittlerweile jetzt auch von Thomas Rees mehrfach gehört haben, ist das eben sehr wohl so, dass es sehr viel miteinander zu tun hat, beziehungsweise The Shape of Time auch eben aus seinen gegenstandsbezogenen Forschungen nur entstehen konnte. Dementsprechend wurden Kuplers Schriften auch rezipiert. Die Kunsthistorikerinnen interessierten sich in der Regel entweder für The Shape of Time oder für einen seiner Gegenstandsbereiche, wie auch Thomas Rees bereits bemerkt hat. Für eine Herleitung von Kuplers kunsthistorischer Methode in The Shape of Time ist es allerdings mehr als aufschlussreich, diese Schrift in den Kontext von Kuplers Forschungsgebieten zu stellen. Und ich tue das aber jetzt nur an einem Punkt, das könnte man sicherlich noch wesentlich ausführlicher machen. Wenn man sich nämlich die Frage stellt, wie Kupler zu seinen theoretischen Einsichten kam, dann wird klar, dass diese sich aus jenen Problemen ergaben, mit denen er sich in seinen Forschungen konfrontiert sah. Kupler hat seine Methode außerhalb der klassischen Kunstgeschichte an bisher marginalisierten Bereichen entwickelt. Seine Analyse der prähistorischen und kolonialen Kulturen Mittelamerikas kann zum Beispiel nicht auf schriftliche Zeugnisse zurückgreifen, die dort nur unzureichend existieren, sondern muss sich alleine auf die überlieferte materielle Kultur stützen. So gründete Kuplers kritische Auseinandersetzung mit der Ikonologie wahrscheinlich vor allem in dieser Erfahrung mit fehlenden schriftlichen Zeugnissen. Ein Hinzuziehen der literarischen Quellen, wie sie die Ikonologie vorsieht, ist hier nicht möglich. Kupler schreibt über diese kunsthistorische Methode, Zitat, thematische Kontinuität ist ihr wichtigster Forschungsgegenstand. Brüche und Rupturen der Tradition liegen außerhalb des Blickfeldes der Ikonologen, wie auch alle Äußerungsformen von Zivilisationen, die nicht über ausreichende literarische Dokumentationen verfügen. Zitat Ende. Dieses Problem, welches Kupler hier benennt, offenbart die Exklusionsmechanismen und den Eurozentrismus der westlichen Kunstgeschichtsschreibung, die lange Zeit lediglich europäische und nordamerikanische Kunst berücksichtigte und natürlich auch hier sehr wählerisch agierte. Dabei sind die an den präferierten Gegenständen entwickelten Methoden nur für diese adäquat, solange sie nicht an anderen Kulturen überprüft und daraufhin gegebenenfalls modifiziert und weiterentwickelt werden. Kunsthistorische Methoden sind alles andere als universal, auch wenn die Kunstgeschichte ihre eigene Perspektivität und Partikularität nicht reflektiert. Sie sind kulturell bedingt, geben jedoch zugleich eine Norm vor, die eine Hierarchie der Artefakte etabliert. Angesichts der langen Geschichte der europäischen Rezeption von Artefakten aus außereuropäischen Kulturen muss es verwundern, dass die Kunstgeschichte sich nicht früher für diese Werke geöffnet hat. Fremde Kunstobjekte sind in Europa spätestens seit dem Zeitalter der europäischen Expansion bekannt und wurden seit dem Ende des 15. Jahrhunderts in den sogenannten Kunst- und Wunderkammern an europäischen Herrscherhäusern als Exotika gesammelt und geschätzt. Im Zuge der Kolonialverwaltung und der Etablierung einer akademischen Ethnologie entstanden in den europäischen Metropolen ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts umfangreiche ethnografische Sammlungen. Sie spielten eine nicht unwesentliche Rolle im kolonialen Machtgefüge und separierten außereuropäische Objekte, deren Herkunftskulturen als gering geschätzt waren, von den Sammlungen europäischer Kunst. Diese Werke wurden so in der Regel auch nicht in der Kunstgeschichte behandelt, mit wenigen Ausnahmen, sondern von anderen Disziplinen, vor allem der Ethnographie bzw. Anthropologie und den Regionalwissenschaften. Wenngleich sie aber in der Geschichte der Kunst von den bildenden Künstlern genussvoll angeeignet und auf diesem Umweg auch in der Kunstgeschichte rezipiert wurden. Als Beispiele können hier Chinoiserie, Japonismus oder Primitivismus gelten. Seit den 1990er Jahren, und ich mache jetzt einen gewaltigen zeitlichen Sprung, der aber die Longue Durée der Ausgrenzung wiedergibt, hat sich ein grundlegender Wandel vollzogen. Waren Werke aus anderen Kulturen als traditionelle Kunstform oder als Handwerk bis dahin meist mit einer grauen Vorzeit assoziiert und in Opposition zur modernen oder Gegenwartskunst konstruiert worden, gab es plötzlich den Anspruch auf Zeitgenossenschaft. Die Ausstellung Magicien de la Terre, die 1989 in Paris gezeigt wurde, stellt in dieser Hinsicht einen Wendepunkt in der europäischen Rezeption von außereuropäischer Kunst dar. Obwohl sie aus anderen Gründen zu Recht heftig kritisiert wurde, worauf ich heute leider nicht näher eingehen kann. Ausgestellt wurden dort Arbeiten von 100 zeitgenössischen Künstlerinnen aus allen Kontinenten, die unhierarchisch nebeneinander präsentiert werden sollten. Die außereuropäischen Künstlerinnen waren ihm erstmals in Europa zu sehen und standen im Zentrum der Aufmerksamkeit, denn das Motto der Schau lautete Sortir du ghetto de l'art occidental. Zum ersten Mal wurde hier in einer großen internationalen Ausstellung die Zeitgenossenschaft von Künstlerinnen außereuropäischer Nationen anerkannt. Ihre Namen wurden genannt und die Arbeiten datiert, im Gegensatz zu der gewohnten Anonymität traditioneller Kunst, also sogenannter traditioneller Kunst, die lediglich Regionen oder Ethnien zugeordnet wird. Diese Initialzündung führte zu einer schrittweisen Öffnung des Kunstsystems und die Präsenz außereuropäischer Künstler und Künstlerinnen bei internationalen Großausstellungen steigt seitdem stetig. Das selbstbewusste Agieren dieser Künstlerinnen, deren Positionen oftmals identitätspolitisch ausgerichtet sind und postkoloniale Repräsentationskritik beinhaltet, brachte den Eurozentrismus und die Ausschlussmechanismen des Kunstbetriebs kritisch in den Diskurs über Kunst ein. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur kritischen Hinterfragung der dichotomen Vorstellung vom Westen als Zentrum des Kunstschaffens und dem Rest der Welt als Peripherie. Die Globalisierungsprozesse sind jedoch in erster Linie von Ambivalenz geprägt und changieren zwischen Verhängnis und verheißungsvollem Potenzial. Der Begriff globale Kunst beschreibt zwar ein internationales Phänomen ökonomischer und kommunikativer Vernetzung im Kunstsystem, das vermeintlich alle gleichberechtigt einschließt. Es basiert allerdings meist auf einer westlichen Sicht und auf europäischer und nordamerikanischer Definitionsmacht und Kapitalkraft. Und die Kunstgeschichte? Zitat: Bis vor kurzem hatte das Fach Kunstgeschichte jedes Recht, sich allein auf die europäische Kunst zu konzentrieren. Doch die Lage hat sich dramatisch geändert, seitdem die Welt innerhalb von 2 Jahrzehnten in einer nie dagewesenen Weise Vernetzung erlebt hat, schreibt Damian Dombrowski. Angesichts der skizzierten Veränderungen stellt sich zunehmend die Frage, wie die Kunstgeschichte auf diese Prozesse reagieren kann und muss. Während man beispielsweise anonyme Stammeskunst, deren weit entfernte Produzenten nicht bekannt sind, bequem ignorieren kann, ist das Fach nun mit sprechenden, meist hochpolitisierten Subjekten konfrontiert, die ihre Interessen vertreten. Doch wie geht man mit deren künstlerischen Produktionen um? Kann man sie einfach mit den etablierten kunstwissenschaftlichen Methoden analysieren oder muss man diese modifizieren? Es lohnt sich, in einer solchen Situation einen Blick auf die Geschichte des eigenen Faches zu werfen und diese Frage damit zu historisieren. Denn es gibt einige wenige Beispiele von kunsthistorischen Auseinandersetzungen mit fremder Kunst jenseits des Exotismus, vor allem am Beginn des 20. Jahrhunderts, die bereits an den Grenzen der eigenen Disziplin gedacht und agiert haben. Exemplarisch nenne ich Karl Einsteins Negerplastik von 1915, eine Abhandlung, die als erste kunstwissenschaftliche Analyse von Skulpturen aus Afrika gilt. Es ist bezeichnend, dass fast alle Ansätze einer historischen Anthropologie der Kunst oder einer transkulturellen Kunstgeschichte, sei dies Einstein, Viktor Segalen, um noch ein weiteres Beispiel anzuführen, oder eben George Kupler, im Fach kaum rezipiert wurden und immer randständig waren. Allerdings, und auch dies eint die Autoren, umso mehr von den zeitgenössischen Künstlerinnen der jeweiligen Zeit beachtet wurden. Einsteins Publikation wurde beispielsweise von Hannah Höch, Karl Schmidt-Rottluff, Henry Moore und anderen gelesen, Segalen von den Surrealisten, Kupler, wie ihnen bereits bekannt ist, von Ed Reiner, John Baldessari oder Robert Smithson. Auf frühe Beispiele der Kunstgeschichtsschreibung zurückzugreifen, die bereits über den europäischen Kanon hinausgingen, könnte ein möglicher Ausgangspunkt einer Dekolonisierung des Faches sein, wie Viktoria Schmidt-Linsener vorgeschlagen hat. George Kuplers Schrift The Shape of Time ist meines Erachtens ein besonders lohnenswertes Beispiel, weil es sich um eine methodische Schrift handelt und eben nicht um eine Monographie oder Ähnliches. Wie bereits Gottfried Böhm in seiner Einleitung zur deutschen Ausgabe des Buches geschrieben hat, Zitat: Vielleicht haben wir es überhaupt mit der ersten methodischen Schrift der Kunstgeschichte zu tun, welche sich an interkulturellen Phänomenen bemisst und über den Umkreis des Eurozentrismus hinausgreift. Zitat Ende. Dieses von Böhm benannte, aber auch nicht weiter ausgeführte Potenzial des Essays wurde bisher wenig beachtet. Mehr noch, Ulrich Pfisterer geht in einer kurzen Einleitung zu Kubler in dem Band Klassiker der Kunstgeschichte davon aus, Kublers Beschäftigung, Zitat, mit Randgebieten des Faches aus traditionell eurozentristischer Perspektive dürfte mit dazu beigetragen haben, dass seine tatsächlich wegweisenden methodischen Überlegungen zur Form der Zeit und der Geschichte der Dinge nicht wirklich in den Kanon der Kunstgeschichte aufgenommen wurden. Kubler wird weder von einer bildwissenschaftlichen noch von einer an anthropologischen Fragen interessierten Kunstgeschichte noch von den verschiedenen Ausrichtungen der World Art Studies als einer ihrer Gründungsväter reklamiert, obwohl er aufgrund seines revolutionären Buches für alle diese Forschungsrichtungen genau diese Stellung beanspruchen könnte. Zitat Ende. Ich würde hier noch die an postkolonialen Fragestellungen interessierte Kunstgeschichte ergänzen wollen, die von Kubler bisher ebenfalls keine Notiz genommen hat. Sowohl Pfisterer als auch Böhm führen ihre Gedanken nicht weiter aus und es scheint symptomatisch für die Rezeption des in dieser Hinsicht vielversprechenden Potenzials Kublers, dass bisher vor allem gute Einführungen, aber keine Ausführungen vorgelegt wurden. Kublers Theorie ist ein Versuch, über die basale Kategorie der Form eine Art universale Methodik für die Analyse von kulturellen Produktionen zu generieren, die nicht nur gegenstands- und medienübergreifend, sondern auch kulturenübergreifend angelegt ist. Es stellt sich die Frage, ob Kublers Formkonzept in Kombination mit der Analysekategorie des Problems, und ich werde diese beiden Kategorien und ihre Abhängigkeit voneinander gleich noch näher erläutern, also ob diese Kombination von Form und Problem einen Ansatz für transkulturelle Untersuchungen bietet, die universal ist, ohne universalistisch zu sein. Die postkoloniale Kritik am Konzept des Universalismus ist durchaus berechtigt. Ashcroft, Griffith und Tiffin etwa haben den Universalismus als wichtigste Strategie imperialer Kontrolle und Mittel der Marginalisierung von Differenz identifiziert. Ich zitiere, Universalism offers a hegemonic view of existence by which the experiences, values and expectations of a dominant culture are held to be true for all humanity. For this reason, it is a crucial feature of imperial hegemony because its assumption or assertion of a common humanity, its failure to acknowledge or value cultural difference, underlies the promulgation of imperial discourse for the advancement or improvement of the colonized, goals that thus mask the extensive and multifaceted exploitation of the colony. Die Verbindung von Universalismus und Eurozentrismus liegt somit auf der Hand. Die koloniale Setzung einer universalen Menschheit erfolgte nach europäischem Vorbild mit dem Ziel der Normierung der Kolonisierten und missachtete kulturelle Differenz. Diese Logik zeigt sich auch in der Kunstgeschichte, die auf einem eurozentristischen Kanon von Kunstwerken gründet, der als Norm fungiert und andere Konzeptionen von künstlerischer Produktion ausschließt. Mittlerweile werden Modelle von Weltkunst oder Global Art History gefordert und diskutiert, teilweise sogar schon unterrichtet, zum Beispiel in Heidelberg. Konzepte einer globalen Kunst- und Kunstgeschichte erscheinen jedoch dann problematisch, wenn sie in ihrem Bemühen einer einheitlichen Erzählung über Kunst universalistische Tendenzen aufzeigen. Zitat, der Versuch der Verabschiedung des Eurozentrismus muss weder zu einer universalen Geschichte noch zur Vorstellung von Inseln kultureller Partikularität führen, schreiben Sebastian Konrad und Shalili Randeria. Ebenso wenig sollten die Kunstgeschichten also zergliedert werden in eine europäische, eine afrikanische, eine asiatische, eine lateinamerikanische und so weiter. Die Chance liegt vielmehr darin, die transkulturellen Austausch- und Aneignungsvorgänge sowie die Effekte der Schnittstellen auch in historischer Perspektive zu fokussieren und von einer Difference within auszugehen. Es geht darum, transkulturelle Verbindungslinien und Ähnlichkeiten aufzuzeigen, aber zugleich kulturelle Differenz sowie spezifische Kontexte nicht verschwinden zu lassen und jenseits eines neoimperialen, eurozentristischen und universalistischen Denkens zu operieren. Kuplers Konzeption von Form und Problem könnte dies bieten. Ich möchte kurz erläutern, wie die beiden Analysekategorien Form und Problem in Kuplers Modell zusammenhängen. Und ich hoffe, das wird sich jetzt nicht allzu viel wiederholen, weil wir vieles schon auch gehört haben. Der Akt der Formgebung dient laut Kupler der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und löst jeweils künstlerisch-technische bzw. intellektuelle Probleme. Das Hauptziel der Geschichtswissenschaft sei es demnach, Zitat Kupler, das spezielle Problem zu erkennen und darzulegen, für das es eine gegenständliche oder aktionelle Lösung geben muss. Das Problem kann ein rationales oder ein künstlerisches sein. Wir können jedoch immer davon ausgehen, dass jedes von Menschen geschaffene Ding als sinnvolle Lösungsmöglichkeit eines Problems entstanden ist. Die Form der Dinge macht also Problemstellungen ablesbar und dient so als Vehikel von Bedeutung. Durch die Koppelung der Form an ein Problem und dessen Lösung geraten bei der Gruppierung oder Sequenzialisierung von Objekten Ähnlichkeiten und Differenzen gleichermaßen in den Blick. So können etwa unterschiedliche formale Lösungen für ein ähnliches Problem bestehen, während ähnliche visuelle Formen ganz unterschiedliche Probleme lösen können. Kupler hebt zudem die klassisch-kunsthistorische Dichotomie von Form und Inhalt auf, die da Materialität und Form als notwendige Bedingungen von Bedeutung verstanden werden. Zitat Kupler: Die Geschichte der Dinge soll dazu dienen, Ideen und Gegenstände unter dem Oberbegriff der visuellen Form wieder zu vereinen. Der Terminus beinhaltet, kurz gesagt, alle Arten von Material, die von Menschenhand bearbeitet worden sind, geleitet von verbindenden Ideen, die sich im Laufe einer zeitlichen Sequenz entwickelt haben. Form und Inhalt bilden in der visuellen Form, wie Kupler das nennt, eine Einheit, die durch das Problem weiter kontextualisiert wird. Hier ist sowohl eine formale und ästhetische Ebene angelegt, als auch eine inhaltliche auf die Bedeutung und den jeweiligen Kontext zielende. So zumindest verstehe ich Kupler oder würde ich Kupler auch weiterdenken wollen. Also formale und ästhetische Ebene und kontextuelle. Kupler vereint damit ästhetische und kontextualistische Herangehensweisen, das heißt auch genuin kunsthistorische Fragestellungen, vor allem mit archäologischen und anthropologischen. Er erklärt, Zitat, nehmen wir eine Verbindungslinie zwischen absoluter Kunst und absoluter Nützlichkeit an. Diese Extreme existieren nur in unserer Vorstellung. Das ist jetzt das Zitat, worüber wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben. Menschliche Produkte vereinigen immer beides in sich, Nützlichkeit und Kunst, jedoch in unterschiedlicher Relation. Kein Gegenstand ist ohne diese beiden Komponenten vorstellbar. Archäologische Forschungen extrahieren gewöhnlich nach dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit, um so Informationen über die Zivilisationen zu erhalten. Kunsthistorische Forschung hingegen betonen qualitative Gesichtspunkte, um so zu den wesentlichen Inhalten der generischen Lebensweise vorzudringen. Zitat Ende. Kupler besteht einerseits auf ästhetischer Autonomie, andererseits auf der Notwendigkeit der Kontextualisierung. Noch ein Zitat. Im Allgemeinen ist unser Verständnis eines Dinges unvollständig, solange nicht sein Wert innerhalb der Position rekonstruiert und aufgeschlüsselt werden kann. Daher kann dasselbe Ding ganz unterschiedlich bewertet werden, einmal als ein aus dem Kontext herausgelöster Gegenstand und zum anderen als ein integrierter Bestandteil in seiner vorgesehenen Umgebung. Zitat Ende. Diese Äußerungen zeigen, dass sich Kupler dem Problem der Dekontextualisierung bewusst ist. Also wenn man das jetzt nochmal auf zum Beispiel Magicien de la Terre beziehen möchte, um das nochmal aufzugreifen, dann wurde eben hier den Kuratoren vorgeworfen, dass die Kultobjekte aus anderen Kulturen lediglich unter ästhetischen Gesichtspunkten gezeigt wurden als Kunstobjekte und dass eben die Kontexte der Herkunft ignoriert worden seien. Also nur um nochmal ein Beispiel zu nennen für das, dieses Problem der Kontextualisierung, zum Beispiel im Ausstellungskontext. Dinge können zwar in ihren formalen Eigenarten losgelöst analysiert werden, müssen aber auch in ihrer jeweiligen Kultur verortet werden. Es ist aber trotzdem wichtig, dass beides funktioniert. Also dass man es auch losgelöst analysieren kann. Das zeigt ganz deutlich seinen Bezug auf die Anthropologie, den er in The Shape of Time auch explizit benennt. Dort gibt er in einer Fußnote den Forscher Alfred Kröber als wichtigen Impulsgeber für seine Schrift an, insbesondere dessen Versuch, undatierte Gegenstände aufgrund formaler Korrelationen in eine chronologische Ordnung zu bringen. Anders als der Anthropologe Kröber geht Kubler jedoch von einer ästhetischen Komponente aller kulturellen Produktionen aus und bleibt damit bei einem genuin kunstwissenschaftlichen Standpunkt. Kubler nimmt also anthropologische Perspektiven auf, betont aber zugleich die Eigenständigkeit der Kunst und ihrer Geschichte, die nicht mit einer Kulturgeschichte in eins fällt. Dies zeigt, dass Kublers Anliegen im Kern eben doch ein kunsthistorisches ist, so zumindest meine Perspektive, was ihn von vergleichbaren anthropologischen oder kulturwissenschaftlichen Sichtweisen unterscheidet, beziehungsweise diese eben geschickt miteinander für ein kunsthistorisches Anliegen zu verbinden weiß. Kublers Methode beansprucht zwar universal auf alle von Menschen geschaffenen Dinge anwendbar zu sein, er postuliert jedoch trotzdem keine welthistorischen Totalitäten. Weil er von konkreten Problemen und Verbindungen zwischen einzelnen Dingen ausgeht, erscheint Kublers Geschichte als Problemlösungsgeschichte eher fragmentarisch, mikroanalytisch und kontextbezogen und nicht holistisch, global und universalistisch. In The Shape of Time schreibt er von den Schwierigkeiten der Geschichte der Weltkunst. Zitat: Ein Beispiel für übermäßige Faktizität ist ein Textbuch über die gesamte Geschichte der Weltkunst, das alle wichtigen Ereignisse von der paläolithischen Malerei bis zur Gegenwart umfassen müsste. Es kann nur einige Namen und Daten anführen und allgemeine Grundsätze zum Verständnis von Kunstwerken in ihrer historischen Situierung. Es handelt sich um ein Nachschlagewerk, das sich nicht mit speziellen Problemen befassen kann. Zitat Ende. Kubler schlägt vor, im Modell der Sequenz Problemlösungsketten zu identifizieren und dadurch Dinge zueinander in Beziehung zu setzen. Also die Dinge auch durch die Dinge zu kontextualisieren. Die Bildung von Sequenzen könnte einen neuen komparatistischen Ansatz für eine transkulturelle Kunstgeschichtsschreibung bieten, weil Sequenzen sich grenzüberschreitend an unterschiedlichen Orten und Zeiten fortsetzen können. Die Problematik komparatistischer Methoden zeigt sich häufig im Vergleich von Einheiten, die tendenziell als unabhängig voneinander verstanden werden, anstatt den Transfer und die Interaktionen zwischen Gegenstandsbereichen, Medien, Kulturen und so weiter zu fokussieren. Kublers Sequenzmodell bietet meines Erachtens das Potenzial, eine schematische Komparatistik zu überwinden, muss aber in diesem Punkt weiterentwickelt oder weitergedacht werden. Sein Ansatz ist da also dahingehend zu konkretisieren, nicht nur den interkulturellen Vergleich zu ermöglichen, sondern tatsächlich auch transkulturelle Phänomene und Transfers in den Blick zu nehmen, wo diese existieren. Also eben nicht von getrennten Einheiten auszugehen, sondern davon auszugehen, dass die beiden Dinge, die man miteinander vergleicht, schon immer miteinander in Bezug standen. Eine transkulturelle Mobilisation von Formenrepertoires im Sinne einer Migration der Form, um eine bekannte Formulierung aus dem Konzept der Dokumenta 12 aufzugreifen, sichtbar zu machen, ist deshalb eine lohnenswerte kunstwissenschaftliche Aufgabe, weil hier die Verwobenheit der Kulturen fokussiert wird und man eben nicht von hermetisch abgeriegelten Kulturräumen ausgeht, die man zwar vergleichen kann, die sich aber getrennt voneinander entwickelt haben. Ich möchte vorschlagen, Kublers Methode mit dem Modell der Entangled Histories, also der miteinander verwobenen Geschichten von Shalili Randeria, zu verknüpfen und daraus das Konzept einer transkulturellen Kunstgeschichtsschreibung zu entwickeln. Dieses Wissenschaftsmodell nimmt eine relationale Perspektive ein und fokussiert Interaktionen und den Transfer zwischen kulturellen Räumen, die Aneignungs- und Kreolisierungsprozesse beinhalten. Ein solcher Ansatz basiert auf einem Verständnis von unentwirrbar miteinander verwobenen Geschichten. Die Geschichte der europäischen Kunst kann nicht ohne die der außereuropäischen Kunst geschrieben werden und vice versa. Die Geschichte der klassischen Moderne beispielsweise kann nicht erzählt werden ohne die Rezeption von afrikanischer und ozeanischer Skulptur durch die Avantgarde-Künstler aufzuarbeiten. Kubler selbst liefert ein Beispiel dafür, wenn er die strukturellen Auswirkungen der Kolonisation auf die Kunst Spaniens beschreibt, die von der Ausbeutung profitierte. Zitat: In Spanien wuchs die Zahl der Baumeister, Maler und Bildhauer erheblich, da sie in den Kolonien gute Arbeitsmöglichkeiten fanden. Daher wurde Sevilla der bedeutendste Hafen für den transatlantischen Schiffsverkehr, der Brennpunkt des goldenen Zeitalters der spanischen Malerei im 17. Jahrhundert. Für eine Kunstgeschichtsschreibung, die Prozesse des Austausches berücksichtigt, wäre zum Beispiel die Mobilisation von Dingen mit einzubeziehen. Ein Gegenstand, der in der einen Kultur zur Lösung eines spezifischen Problems entstanden ist, kann in einer anderen Kultur zu einer ganz anderen Problemlösung beitragen als der ursprünglich intendierten. Damit würde es zum Beispiel Eingang in eine andere Sequenz finden. Hier spielen die kulturelle Aneignung und der Umgang mit den Dingen eine größere Rolle. Das war ja auch schon Thema heute Morgen bei Timo, also auch tatsächlich der kulturelle Umgang, die Praxis mit den Dingen. Was bei Kubler meiner Meinung nach zu wenig berücksichtigt ist, obwohl das Sequenzmodell solche Analysen ermöglicht. Noch ein Wort zu Kublers postkolonialer Sichtweise. Auch wenn Kublers Äußerungen zum Kolonialismus aus heutiger Perspektive an vielen Stellen nicht sehr differenziert erscheinen, so bleibt doch festzuhalten, dass seine Überlegungen für die 1960er Jahre äußerst bemerkenswert sind. Denn Kubler versucht, den brutalen Eingriff in Kulturen durch Kolonisierungsprozesse zu beschreiben. Und das eben in der Kunstgeschichte. Auf seinen Einsichten zum Kolonialismus gründet seine strukturalistische Fokussierung auf Brüche und Diskontinuitäten in der Geschichte der Kunst. Wenn Sie sich zurückerinnern an das Zitat vom Anfang, was er bei der Ikonologie eben kritisiert, dass die Kontinuität und Tradition fokussiert. Und ihm geht es aber um die Brüche und Diskontinuitäten. Denn die Kolonisierung versteht er als einen Bruch in der jeweiligen indigenen Kultur. Bemerkenswert ist auch allemal seine Einbeziehung von Wechselseitigkeit, wenn er beschreibt, welche Auswirkungen die Kolonisierung auf die Kolonialmächte selbst hatten. Eine Perspektive, die eher selten eingenommen wird. Also normalerweise analysiert man eher, was in den Kulturen passiert ist und nicht, was das auch mit den Kulturen in Europa gemacht hat. Trotzdem geht natürlich Kubler hier nicht sehr weit. Also das Beispiel geht ja nicht sehr weit hier aus mit Sevilla. Also er bezieht diese Wechselseitigkeit mit ein. Trotzdem zeichnet er ein allzu passives Bild der Kolonisierten, die nicht in Interaktion zu treten scheinen und deren Kulturen einfach verdrängt werden, so Kublers Vorstellung. Und das hat Ellen Levy gestern in ihrem Vortrag auch schon kritisiert. Für eine transkulturelle Kunstgeschichtsschreibung wäre es nun wichtig, Prozesse des Kulturtransfers aber eben interaktiv zu verstehen, wenngleich man natürlich die ungleichen Voraussetzungen und Machtasymmetrien beachten muss, unter denen Kulturkontakt meist stattfand. Nur dann kann man Verflechtungsgeschichten angemessen darstellen und sie auch in den Gegenständen selbst sichtbar machen bzw. untersuchen. Also nur wenn man von der Interaktivität ausgeht und davon, dass auch die Kolonisierten eben was gemacht haben, auch zum Beispiel mit den Gegenständen der Kolonisatoren, nur dann kann man diese Verflechtungsgeschichten darstellen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass George Kubler bereits früh eine Methode für eine transkulturelle Kunstgeschichtsschreibung erarbeitet, der die heute vor allem in den World Art Studies geforderte Verbindung von kunsthistorischen und anthropologischen, formalen und kontextualistischen Ansätzen bereits vorwegnimmt. Das bedeutet nicht, dass man Kunstgeschichte heute 1:1 nach Kublers Modell betreiben sollte. Ich habe hier lediglich auf einen Punkt hingewiesen, der weiterentwickelt werden müsste, aber es gibt viele weitere problematische Aspekte einer Global Art History, beispielsweise die mangelnde Einbeziehung von außereuropäischen Theoretikerinnen. Vielmehr sollte man Kublers Modell also historisieren und kann es zu einer Keimzelle für weiterführende Überlegungen machen. Und wir haben von Thomas Rees gelernt, dass das auch sehr wohl in Kublers Sinne wäre, das zu machen. Besonders beachtenswert, und das möchte ich am Schluss noch einmal betonen, ist Kublers Ansatzpunkt für seine Überlegungen zu Brüchen und Rupturen in der Geschichte, nämlich seine Reflexion über den Kolonialismus und seine Auswirkungen. Gerade diese Perspektive bietet eine Chance für die Kunstgeschichtsschreibung, die in dem Bemühen um die Ausweitung der Gegenstandsbereiche eine wissenschaftshistorische Aufarbeitung der eigenen Verwicklungen in den Imperialismus vornehmen muss. Die World Art Studies müssen postkolonial informiert sein. Nur so kann man gegen neoimperiale Tendenzen, die die Globalisierung des Kunstsystems leider allzu oft mit sich bringt, sensibilisiert werden und die Konfigurationen und Machtstrukturen der Gegenwart verstehen und auch verändern. Vielen Dank.